ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft. Heute Perspectives On AI Media Production.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ISM Perspectives On. Mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur im Fernstudium am ISM Campus Stuttgart und von dort aus betreue ich auch das Modul Produktion von Medieninhalte im Fernstudiengang Marketing und Kommunikation. Und ich freue mich sehr, dass mir heute der Leiter dieses Studiengangs, Professor Dr. Markus Simon, zugeschaltet ist. Hallo Markus.
Hallo Julian, danke für die Einladung.
Ja, Markus, du bist wie gesagt Professor an der ISM und zwar am Standort München. Dort verantwortest du neben dem bereits erwähnten Studiengang im Fernstudium ebenfalls den Bachelorstudiengang Marketing and Communications in Präsenz. Deine Forschungsschwerpunkte liegen entsprechend auch in den Feldern Content Marketing, Unternehmenskommunikation, digitale Kommunikation und Plattformökonomie. Neben deiner Lehrtätigkeit bist du auch Berater für Transformationsprozesse bei Kommunikationsorganisationen vor allem. Und du bist nicht der einzige Gast heute, denn auch dabei ist Daniel Kafif. Mit ihm habe ich das Modul Produktion von Medieninhalten 2023 gemeinsam entwickelt. Daniel ist seit 2019 als Dozent an der ISM München tätig, schwerpunktmäßig in den Bereichen Medienproduktion, Medienkonzeption, strategische Kommunikation und internationales Management. Darüber hinaus bringt er über 25 Jahre Erfahrung als Formatentwickler, Autor, Herausgeber und Startup-Coach mit und war in diesen Funktionen bei Projekten für Bundesinstitutionen, Hochschulen, NGOs und privatwirtschaftliche Auftraggeber beteiligt. Auch an dich herzlich willkommen hier im Podcast, Daniel.
Ja, hallo Julian, ganz herzlichen Dank auch für die Einladung.
Ja, ich bin wie gesagt sehr froh, dass wir heute diesen Roundtable hier veranstalten, denn wir wollen heute eine Frage diskutieren, die vermutlich nicht nur unsere Studierenden, sondern auch viele Beschäftigte im Bereich der medialen Contentproduktion aktuell sehr umtreibt, nämlich inwieweit die Existenz von generativen KI-Tools die geforderten Kompetenzprofile und Arbeitsroutinen in diesen Branchen verändern wird. Bevor wir aber in diese Diskussion einsteigen, sollten wir vielleicht noch ein, zwei Begriffe vorab klären, um alle HörerInnen auf denselben Kenntnisstand hier zu holen. Der erste ist der generativen KI, logischerweise. Markus, du hast deine Definition für uns mitgebracht, richtig?
Ja, die kann ich auch gerne mal euch mitteilen. Generative KI, was ist es? Wir verstehen so darunter Systeme, die auf Basis bestehender Trainingsdaten neue Inhalte erzeugen, also Texte, Bilder, Videos, Ton. Und die zeichnen sich durch eine Mustererkennung aus und diese KI-Tools operieren mit statistischen Modellen der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und entscheidend ist dabei, dass der kreative Akt nicht mehr rein vom Menschen ausgeführt wird, sondern koproduktiv mit Maschinen.
Mhm. Als Arbeitsdefinition vor allem auch für Leute, die in der Branche damit arbeiten, vermutlich erstmal von der Flughöhe her eine gut gewählte Definition. In die technischen Details wollen wir nämlich heute auch gar nicht reingehen, sondern eher, was eben auch in der Praxis bedeutet für die Leute, die dort beschäftigt sind. Und ich glaube, einen zweiten Begriff, den wir vorab noch klären sollen in dem Zusammenhang, ist wahrscheinlich auch vielen schon bekannt, aber der ist das sogenannte Prompting. Was hat es damit denn auf sich?
Ja, unter Prompting verstehen wir im Prinzip eine Eingabe, die ein KI-Modell anleitet. Es ist eine spezifische Aufgabe oder auch eine Aufgabenstellung, welche das KI-Modell ausführen soll. Und ein Prompt kann also eine einfache Frage sein, kann eine detaillierte Anweisung oder auch ein komplexes Szenario umfassen, das dem KI-Modell Kontext, Zweck und auch Erwartungen vermittelt und mitteilt. Prompting ist sozusagen also eine Schnittstelle, hat eine Schnittstellenfunktion. Man übersetzt damit ja Intention in präzise sprachliche Steuerung. Und das bringt natürlich ganz eigene Skills mit sich. Und darüber werden wir heute natürlich auch ein bisschen detaillierter sprechen. Was muss ich alles an Fähigkeiten, an Fertigkeiten mitbringen zukünftig, um eben ja gute Prompts für gute Ergebnisse zu kreieren?
Ich glaube auch, dass wir damit jetzt gut gerüstet sind für die eigentliche Diskussion. Ich denke, für viele AkteurInnen aus dem Feld der Medienproduktion wird das Aufkommen dieser Tools schon auch mit dem Gefühl der Angst beobachtet. Erstmal die Frage, ist diese Angst aus eurer Sicht denn berechtigt?
Ja, da geht jetzt mal so ein bisschen der Ball an mich aus der Praxis. Es ist tatsächlich so, dass das Wort Angst hier gar nicht so unbedeutend ist. Es gibt eine sehr große Unsicherheit nicht nur in der Medienbranche und dass viele Medienschaffende KI eher als Bedrohung wahrnehmen. Das ist nachvollziehbar, aber wenn man jetzt mal ein bisschen in die Geschichte schauen, gerade in die Mediengeschichte, ist das nicht neu. Wir hatten technologische Revolutionen, alleine schon Gutenberg, der Buchdruck. Dann kam die Dampfmaschine, es wurde alles schneller, Berners-Lee, das Internet. Jedes Mal ging sozusagen das Abendland unter und jedes Mal wurden Berufe vernichtet. Es sind aber auch sehr viele neue Berufe entstanden, auch sehr gut gehende Berufe. Wir denken jetzt einfach nur mal an den Beruf des Webdesigners, den es einfach vor 30 Jahren so noch gar nicht gab in dieser Breite. Und so ähnlich kann man vielleicht diese Gewohnheiten, die sich eingestellt haben, in Frage stellen, dahingehend, dass auch etwas Neues Gutes passiert. Was entscheidend ist, ist, wer mit Veränderung gestalten lernt, wird gebraucht. Wer sie aber nur fürchtet, bleibt zurück.
Es gibt natürlich diese widerstreitenden Ideologien, würde ich fast schon sagen. Die einen sagen, KI wird uns arbeitslos machen. Die anderen sagen, nee, es wird ähnlich wie das Aufkommen des Internets, wie der Daniel gerade gesagt hat, einfach neue Berufe geben. Und es wird neue Möglichkeiten geben, von denen wir heute noch gar keine Ahnung haben, dass es sie geben wird. Und das ist eigentlich eine Tendenz, die durch Studien mittlerweile auch so ein bisschen unterstützt und gefestigt wird. Die OECD hat beispielsweise eine jüngste Studie rausgebracht, in der ja doch schon recht eindeutig formuliert wird, dass die Beschäftigungsniveaus relativ stabil bleiben werden, auch nach Einführung von KI-Tools. Und dass es eigentlich eher um eine Umorganisation von Tätigkeiten geht und weniger um Arbeitsplatzverluste.
Ich denke aber schon, dass der Bereich der Medienproduktion wahrscheinlich schon auch ein Arbeitsfeld ist, was in besonderer Weise von der transformativen Kraft von KI betroffen ist. Aber auch da, denke ich, muss man ja erstmal zwischen den verschiedenen medialen Gattungen unterscheiden. Denn wenn es auch um die aktuellen Potenziale von generativer KI geht, fallen die dann doch sehr unterschiedlich aus. Nämlich Text, Bild und Bewegtbild, da ist KI noch nicht überall im gleichen Maße brauchbar. In welcher dieser Gattungen hat generative KI denn bisher so die merkbarsten disruptiven Effekte gehabt aus eurer Sicht?
Also disruptive Effekte gibt es vor allem jetzt im Bereich der Medien, ganz allgemein Film, Verlagswesen, Bereich der Übersetzung natürlich. Da werden also ganz große Blöcke der täglichen Gebrauchsübersetzung wegfallen. Wir brauchen sicherlich noch in fachspezifischen Texten Jura, Elektrotechnik. Das kann KI derzeit noch nicht leisten. Das liegt nicht daran, dass die Worte, gerade Stichwort generative KI, noch nicht existieren, sondern dass einfach im Prozessdenken, also im Prozessmanagement, in der Praxis, sehr schnelle Entscheidungen notwendig sind. In der Regel in kleinen Teams, Betriebsleiter, Entwicklerteam, Vertrieb. Und da sind sehr engmaschige, auch marktspezifische Antworten nötig, die KI so gar nicht erfassen kann, weil sie nicht am Kunden ist. Da sehe ich noch einen großen verlangsamenden Gang der KI, dass sie sich dort einnistet, weil es einfach noch Menschen sind, die diese Entscheidungen treffen. Aber in der, wie soll ich mal sagen, in der Ablauftechnik, Stichwort normale Alltagsübersetzungen, politische Texte, die einfach in Zeitungen hineingeneriert werden, die von Reuters kommen auf Englisch, da brauchen wir keine Übersetzer mehr dazwischen. Das sind mittlerweile sehr gängige Begriffe, die dort angesetzt werden. Das heißt, wir haben auch da schon jetzt ein Keil, kann man sagen, zwischen einer Arbeitsweise von Menschen, die sehr spezifisch arbeiten, die in engen Teams arbeiten oder die in einem breiten Segment arbeiten. Das breite Segment wird gerade tatsächlich von KI, ja, man kann es sagen, aufgegessen, aber dafür entstehen woanders neue Räume.
Jetzt hast du ja primär Übersetzungen angesprochen, also Texte, die durch generative KI entstehen. Und ich glaube auch, dass in dem Bereich haben wir auch im Alltag schon die größten Berührungspunkte auch mit generativer KI. Und es funktioniert halt auch sehr, sehr gut. Viele haben im Alltag jetzt auch schon mit ChatGPT experimentiert und da auch bestimmt schon Ergebnisse erzielt, die sie selber überrascht haben, mit denen sie dann auch Probleme in ihrem Alltag gelöst haben und so weiter. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, je näher man mit einem Medium an die Realität heranrückt, umso schlechter oder zweifelhafter werden die Resultate. Also ein Text kann die KI schon sehr gut generieren. Bei Videos, also wenn man versucht, jetzt ein Abbild von der Natur oder auch Fotografie, da wird's dann schwieriger, oder? Also je höher das Abstraktionsniveau, also Text ist einfach so eine sehr hohe Form der Abstraktion, umso besser ist die KI auch in den Ergebnissen. Sehe ich das richtig oder wie seht ihr das?
Ich wollte jetzt erstmal mit dem Text natürlich einsteigen, weil das ist auch aus Sicht der KI das, was am einfachsten zu bearbeiten werden kann. Video ist tatsächlich deutlich komplexer, nicht nur von der Menge der Informationen her, sondern auch da sind wir wieder beim Arbeitsprozess. Ich weiß es in der Medienpraxis aus Filmproduktionen, Thema Storyboard. Da kann ich jetzt heute mit ChatGPT zusammen mit dem Videoanimateur relativ schnell Ergebnisse produzieren. Aber die sind teilweise im gängigen Bereich ChatGPT sehr fehlerhaft. Das heißt also, Worte werden nicht richtig wiedergegeben. Gerade in der Bildsequenz, bei Treatments, bei Storyboards werden teilweise bestimmte Bilder wiederholt, dann auch nicht richtig abgebildet. Das heißt, ich brauche immer noch jemanden, der über die Schulter guckt sozusagen. Das heißt, es ersetzt einfach den Videodesigner, den Videocutter, den Kameramann, wer auch immer, nicht. Ich brauche dringend immer den Dramaturgen dabei, der immer sich eingreifend in die Geschichte einmischt und sagt, das geht so nicht. Das sind ganz kleine Dinge. Und diese kleinen Dinge sind aber diejenigen, die dann am Set, am Filmset beispielsweise, wenn wir jetzt von einer Spielfilm- oder einer TV-Produktion sprechen, hohe Kosten verursachen. Warum? Weil keiner weiß, was richtig ist. So, und das geht dann wieder, dann geht der Ball wieder an den Spezialisten zurück. Das heißt, da sehe ich tatsächlich noch technischen Handlungsbedarf. Zum Beispiel ist das gerade der Bereich Video und Film. Wir haben es in der Musik ähnlich. Auch da sind sehr, sehr, sehr kurze, kleinteilige Prozesse, die immer noch im Studio ablaufen, zwischen Künstler und Produzent, zwischen Produzent und Nachbearbeitung. Das heißt, überall dort, ähnlich wie beim Text, den wir vorhin als Beispiel hatten, wo sehr, sehr enge Abstimmung nötig ist, wo sehr kleine Unterschiede, die die KI vielleicht gar nicht schnell bemerkt, sich Fehler einschleichen hinterher, die einfach nicht mehr aufzuholen sind, die Zeit verursachen, die Kosten verursachen, da ist nach wie vor der Mensch sehr gefragt. So, was sich aber ändert, und jetzt bleiben wir mal bei der medialen Gattung, wir haben jetzt noch gar nicht gesprochen, das ist auch hier auch nicht der Gegenstand, was KI in anderen Fachbereichen wie Jura anrichten wird oder Betriebswirtschaft. Wir bleiben jetzt mal bei der medialen Gattung. Und da wirkt die KI nicht pauschal, sondern kontextuell. In Text und Bild ist die Automatisierung schon sehr weit fortgeschritten. In Bewegtbild, in auditiver Gestaltung liegt das kreative Feintuning allerdings doch bei den Menschen, wie ich eben schon angehoben habe in der Praxis. Das bedeutet, je komplexer die Dramaturgie, desto mehr braucht es kuratierende und steuernde Intelligenz, die oft menschlich ist. Und hier sehe ich auch Chancen, eben auch für menschliche Berufe. Das heißt, wir haben tatsächlich mehr Raum für kreative Entscheidungsprozesse und nicht mehr, wie es in den Zeiten der 90er war, dass wir einfach als Kreative der Digitalität hinterherlaufen, was teilweise dann auch zulasten des Storytellings ging, sondern dass wir jetzt wieder Chancen haben, ganze komplexe, kontextuelle Techniken einzubringen und die sind einfach wirklich von Menschen nach wie vor entschieden.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen mit dem Feld bleiben, was auch an der ISM sehr relevant ist, nämlich medialer Content, der dann auch im Marketing eingesetzt wird, da ist ja so ein Effekt der Existenz und ich denke auch, dass die Verantwortlichen der Branche eben da auch am meisten Angst vor haben, dass die Generierung von diesen Inhalten auch ohne weitreichende Expertise jetzt plötzlich möglich ist. Also ein kleines Familienunternehmen ist jetzt plötzlich in der Lage, Texte für Websites oder Illustrationen durch ein einigermaßen sinnvolles Prompting selbst zu erstellen. Für sie spart es dann natürlich Kosten, während bei den Agenturen dann irgendwie auch das Geschäftsmodell erodiert, nehme ich mal an. Ihr sagt aber, es braucht diese externe Expertise nach wie vor. Das klang auch so ein bisschen in deiner Eben, in der Antwort an, oder?
Ja, also die Expertise wird nach wie vor nachgefragt werden, auch bei KMU. Natürlich kann ich einzelne Content Pieces durch die KI generieren lassen. Das ist heutzutage selbstverständlich kein großes Problem. Und ich glaube auch, dass Video und Ton auch zukünftig so in 2-3 Jahren nochmal ein anderes Niveau erreichen wird, als das heute der Fall ist. Aber was du brauchst, was du auch in kleineren Einheiten benötigst, ist die Expertise das Prompting so zu gestalten, dass mein Ergebnis, das ich erhalte, tatsächlich dem entspricht, was ich brauche. Und beim Output muss ich eben auch sehr genau hingucken, wie ist die Qualität, stimmen die Fakten. Wir alle wissen, die KI halluziniert ganz gerne nach wie vor und auch das wird sich vermutlich so schnell nicht ändern. Also eine Expertise ist nach wie vor gefragt. Sie verschiebt sich, wie gesagt, so ein bisschen von den Tätigkeitsfeldern her. Also ich muss jetzt nicht mehr der Superschreiber sein, die Superschreiberin. Ich muss aber wissen, wie sieht ein guter Text aus? Was macht einen guten Text aus? Natürlich auch, was zeichnet ein gutes Bild aus? Ja, also Bildausschnitt, Lichtverhältnisse, Farbgebung etc. Strukturierung der Objekte auf dem Bild. All das muss ich schon auch wissen, und zwar als Mensch wissen, um eben auch den Output, den mir die KI liefert, ja, bewerten zu können und entsprechend eben nachjustieren zu können, wenn das notwendig ist.
Wir haben auch im Vorfeld ja schon ein bisschen drüber gesprochen, da habt ihr auch so anklingen lassen, dass für euch sich die Arbeit auch so ein bisschen von so einer professionellen, handwerklichen Ebene zu einer stärker konzeptionellen Ebene verlagert. Denn was generative KI bis heute ja auch noch nicht umfänglich leistet, ist so eine transmediale Verschränkung der Mediengattung, wenn man zum Beispiel an eine Marketingkampagne denkt, im Rahmen größerer Projekte. Da gibt es ja auch noch weiterhin Expertise, die gefragt ist von Menschen, nehme ich an, oder?
Absolut. Diese konzeptionelle Ebene wird immer stärker werden. Das heißt, du brauchst Experten, die das Gesamtbild kennen. Also die nicht nur das Gesamtbild kreieren, sondern die Wirkung kennen, die ein gesamtes Bild erzeugt. Ja, so als Beispiel, wir erinnern uns alle noch an Herrn der Ringe. Vor vielen, 20 Jahren ist der, glaube ich, gedreht worden von Peter Jackson. Und da wurde gefragt einmal, warum dieser Film jetzt sozusagen vor die Kamera gesprungen ist, weil das Buch ja existiert. Er hat eine ganz einfache Antwort gesagt. Ich kenne das gesamte Bild, ich kenne die gesamte Wirkung, ich weiß, dass es erfolgreich werden wird. Das heißt, diese gesamte Experimentierphase, die diese Produktion sicherlich als Beispiel hatte, mit Sicherheit bei vielen Grafikanimateuren, aber die Wirkung des Gesamtbildes, des Gesamtkonzeptes, die historische Einbettung, die filmische Einbettung, dieses Narrativ, das war schon vorher bekannt beim Regisseur. Und ähnlich wird es heute, was der Markus gerade gesagt hat, auch dadurch Chancen geben, gerade bei KMU, von Experten, die, sagen wir mal, vielleicht nicht die Ressourcen haben, die personellen, die finanziell, aber die ein großes Wissen zur Verfügung haben, dass diese sich viel besser in diese gesamte Konzeption einbringen können. Das führt mich dann gleich zum nächsten Punkt, zum Thema Expertise. Diese externe Expertise wird trotz Laienzugang, ich sage das gerade mit der KMU, notwendig bleiben. Denn auch wenn heute jeder Content erzeugen kann, technisch gesehen, bleibt immer noch die Frage, ist das Ganze strategisch durchdacht? Ist es markenkonform? Ist es rechtlich sauber? Ist das Ganze ethisch tragfähig? Genau hier liegt die Zukunft professioneller Medienarbeit, denken wir. Und nicht nur im Tool, sondern vor allem im Transferprozess. Dafür braucht es Expertise.
Ich habe euch im Vorfeld auch eine Analyse von einer Berliner Agentur zugeschickt, die von der Filmagentur heißt die. Die sitzt in Berlin und die haben von der Konzepterstellung bis zur Postproduktion einen Film einfach mal durch analysiert, welche KI-Tools in den verschiedenen Phasen zum Einsatz kommen können. Sie enden ihre Analyse mit einigen Thesen zu zukünftigen Entwicklungen. Eine der interessantesten war für mich dabei, dass der Einsatz von KI-Tools bei der Content-Erstellung für sie gar nicht zu einer Komplexitätsreduktion beiträgt. Stattdessen sagen sie, die Produktion von hochwertigen Spots werde gerade jetzt zu einer größeren Herausforderungen, weil sie ständig ändernde Funktionen und Stärken auch von konkurrierenden Tools in so einen sinnvollen Workflow dann ergeben müssen. Das macht die Umsetzung von Ideen einfach sehr viel komplexer, sagen sie. Seht ihr das ähnlich? Also, dass auch die Technik nicht nur eine Vereinfachung darstellt. Wie würdet ihr dieses Spannungsverhältnis beschreiben?
Also, du hast es gerade schon angesprochen, das Thema Tools. Welche nutze ich? Nicht nur die Art und Weise, sondern wie setze ich die vor allem richtig ein? Für welches Ziel? Diese Fragestellung ist jetzt gerade sehr wichtig. Die wird, so haben Markus und ich uns vorher schon eingestimmt, in den wenigen Jahren auch verschwinden. Es wird auch da eine Standardisierung geben. Es wird eine Standardpraxis geben, so ähnlich wie wir heute alle mit nur wenigen Browsern arbeiten. Aber jetzt ist es noch nicht so weit. Also jetzt stehen wir vor der Welle. Wir erleben also jetzt gerade, Stichwort vom Handwerk zur Konzeption könnte man das betiteln, wir erleben gerade eine Verschiebung weg von der reinen Umsetzung hin zur Systemgestaltung. So, und das bedeutet, dass der Medienschaffende, die Medienschaffende von morgen weniger wissen muss, wie man filmt, sondern wann man welches Tool in welcher Kombination klug einsetzt. Das ist nicht weniger kreativ, im Gegenteil, es ist eigentlich eher noch etwas abstrakter sogar, denn das Handling ist wichtig, wann setze ich was ein? Ich muss wissen überhaupt auch, was es auf dem Markt gibt. Die Tools verändern sich, die Tools werden vielschichtiger, vielleicht werden es irgendwann mit der Zukunft weniger werden, die sich dann preislich oder technisch durchsetzen. Aber jetzt im Moment muss man sich damit auseinandersetzen. Es ist ein bisschen vergleichbar mit der Situation, die vielleicht die Älteren von uns noch kennen. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre ist das Internet so gerade sich mit Programmiersprachen auseinandersetzen musste. Welche sich dann durchsetzt, das haben wir vorher nicht wissen können. Wir mussten alle lernen. Und dadurch mussten wir wissen, welches Tool, welche Sprache oder welche KI heute wann wo eingesetzt wird. Das heißt, da haben wir sehr viel handwerkliches Wissen, was konzeptionelles Wissen auch beinhaltet.
Ja, ich würde da ganz gerne noch was ergänzen, gerade was das Konzeptionelle und das Strategische betrifft und angeht. Ich würde auch noch einen Schritt zurückgehen. Bevor ich mir überlege, welches Tool passt denn genau zu meiner Aufgabe, muss ich auch erstmal ein strategisches Themenmanagement als Unternehmen, als Marke aufsetzen. Das heißt, wenn ich keine Themen habe, hilft mir die KI auch nicht weiter. Ich muss irgendetwas haben, was ich erzählen kann, was ich erzählen möchte, was auf meine Marke einzahlt, was mit meinem Unternehmen zu tun hat. Diese strategische und konzeptionelle Vorarbeit, die nimmt mir keine KI ab. Und wenn ich das habe, dann muss ich mir weitere Gedanken darüber machen, so, und für wen, für welche Stakeholder, für welche Zielgruppen ist jetzt dieses Thema relevant? In welcher Tonalität soll das aufbereitet werden? All das muss ich mir ja als Mensch überlegen. Und das kann mir die KI so auch nicht abnehmen. Die KI kann es dann umsetzen. Aber nur, wenn ich ihr sage, was ich brauche und was ich möchte, für welches Medium, für welche Zielgruppe, in welcher Tonalität, in welcher Machart, etc., etc. Das heißt, dahin geht die Reise. Ja? Und damit kommen wir vielleicht auch schon so ein bisschen in diesen Bereich, wohin müssen wir auch ausbilden? Wohin müssen wir als Hochschule auch denken? Das ist meiner Ansicht nach der entscheidende Punkt. Konzeptionell, strategisch und von Mensch zu Mensch den konkreten Dialog mit den Zielgruppen, mit den Stakeholdern zu halten. Denn auch da kann ich zwar mit Chatbots und ähnlichen Dingen, mit der KI was anstellen und arbeiten, aber nichts ersetzt den persönlichen Kontakt, das persönliche Gespräch. Und dementsprechend bin ich guter Hoffnung, dass uns da auch die Arbeit in der Kommunikation, im Marketing nicht ausgehen.
Ich würde gerne auf diese spezifische Rolle von Hochschulen im Kontext dieser Entwicklung auch noch am Ende des Gesprächs dezidierter eingehen. Was mir ja aber bei der Transformation jetzt am meisten Sorgen bereitet aktuell, ist auch ein bisschen die Frage, wie sich dieser flächendeckende Einsatz von KI-Tools auf die Qualität des medialen Outputs auswirkt. Denn die Logik von generativer KI ist ja im Grunde immer eine des Mittelmaßes. So die meisten Tools sind so programmiert, dass sie eben so eine konsensfähige Antwort dann ausspucken am Ende. Es wird nicht das Interessanteste, sondern dann eben das wahrscheinlich Zufriedenstellendste dann ausgespielt. Wenn KI jetzt immer mehr zum Einsatz kommt, drohen dadurch nicht auch diese Medienerzeugnisse immer langweiliger zu werden?
Ja, da sprichst du jetzt einen Punkt an, der so einen Wissenschaftsbereich angeht, der sozusagen in den letzten Jahren sehr stiefmütterlich behandelt wurde, die Geisteswissenschaften, der ja sozusagen anhand von Masse, aber mangels Technik der ganzen digitalen Entwicklung hinterherlief. Und dieser Studiengang, ich erlebe das in der Praxis tatsächlich gerade in vielen Berufen, wird gerade, also das ist der Studiengang, also die Regel ist von Geisteswissenschaften, von Historikern, von Germanisten, von Linguisten, Kunsthistorikern etc., also einem ganzen Bereich von Wissen, wo Narrative entstehen, wo Narrative sich durch die Jahrhunderte, Stichwort Intertextualität als Beispiel, durchziehen, Muster, Erzählmuster, Stoffmuster, Mythen etc. Hier werden also plötzlich Leute gefragt werden, die aus dem Kontext arbeiten, die aus einer historischen Entwicklung heraus differenzieren können, die vergleichen können, verschiedene Länder, verschiedene Sprachen, Kulturen, vielleicht auch Religionen. Sprich, hier werden Themenfinder und Themenkenner gesucht werden. Da ist eine ganz große Expertise gefragt. Nicht nur im Filmbereich. Also wir reden jetzt auch von anderen technischen Bereichen oder Produktionsbereichen. Wir reden auch von der Industrie, wo solche Berufe wie der KI-Ethiker beispielsweise gefragt wird. Was ich also damit sage, ist, dass also fern der eigentlichen technischen Entwicklung plötzlich wieder humane Wissenschaft hierfür wichtig werden. So, und das Problem ist also nicht nur die KI selbst, da so einen Schnitt zu machen zur Praxis, zur Zukunftsthese der Filmagentur, sondern das Tool-Chaos, das uns jetzt beschäftigt ist, das wird uns zu Standards irgendwann führen. Und dieser Standard wird geführt werden durch vielleicht einen neuen Beruf. Wir nennen ihn jetzt mal den KI-Workflow-Producer. Das sind jetzt Buzzwords. Wir können auch andere Namen finden. Wir brauchen also Menschen, die sich anhand dieser Masse an technischen, aber auch narrativen Vorgaben auf den Weg machen, die kreative Prozesse damit strukturieren, die sie kontrollieren. Das ist die nächste Frage, wer kontrolliert hier was? Ist es jetzt der Narrateur? Ist es dann hinterher, der wieder den Output oder den Vertrieb steuert? Wichtig ist, beide müssen sich ergänzen, damit das Ganze produktionsfähig wird. Also ob das jetzt ein Filmprodukt ist oder ein Industrieprodukt, das ist jetzt eigentlich einerlei. Wir müssen uns also damit auseinandersetzen, was wir am Ende des ganzen Prozesses sehen wollen. Das heißt, dieses konzeptionelle Denken wird immer wichtiger. Damit leiten wir jetzt sozusagen den Übergang vielleicht auch ein zum Thema Bildung. Wir werden neue Spezialrollen sehen. Prompt Designer gibt es vielleicht jetzt schon. Dann gibt es Audiomodellkuratoren, Style Engine Architekten. Das sind keine Generalisten mehr, sondern hochspezialisierte Kreativtechnologen, die in Zukunft eher gefragt werden und worauf auch sich dann die Hochschulen einspielen müssen.
Ich mag noch ganz kurz noch was zu ergänzen zu dem, was du sagtest, Julian, die Frage nach der Qualität des Outputs. Es ist ja vielfach auch so, dass im unternehmerischen Kontext KI auf eigenen Servern läuft und entsprechend in geschlossenen Umgebungen läuft. Und dort werden natürlich auch die KI-Tools dadurch besser, dass eben auch nur dieser unternehmensinterne In- und Output letztlich verwendet wird. Das heißt, da wird nicht so in dem Maße auf die breite Internetmasse zugegriffen, sage ich jetzt mal so ein bisschen platt, wie das ChatGPT macht, wenn ich das jetzt als Normaluser verwende, sondern ich habe da natürlich schon mein unternehmerisches Wording, ich habe die ganzen, diese Texthistorie, die ein Unternehmen in der Kommunikation und im Marketing ja auch vorrätig erhält, als Background, sodass dort tatsächlich die KI-Tools durchaus besser werden können. Das wollte ich nur noch kurz anmerken.
Aber das ist ja auch immer so, dass mittlerweile ja auch die KI-Tools sehr wahrscheinlich auch mit KI-generierten Daten trainiert wird. Und wie sich das dann auf die Qualität auszahlt, weiß man, glaube ich, auch noch zu wenig. Oder man kann es sich ein bisschen vorstellen. Aber vielleicht noch mal ein ganz anderes Thema. Ich würde, bevor wir jetzt wirklich gleich noch mal auf die konkreten Skills der Studierenden eingehen, noch einmal so auf wirklich eine größere Metaebene abheben. Nämlich bin ich letzte Woche über eine Sonderausgabe der Zeit, in der der Feuilletonist Lars Weißbrot auch einen sehr interessanten Text zu KI verfasst hat. Und er schreibt darin, dass generative KI ja eigentlich nur das generieren kann, was seit dem Internet schon durch Teilen und Vervielfältigung deutlich an Wert eingebüßt hat, nämlich primär Texte und Bilder. Und er kommt vor dem Hintergrund dann zu dem Fazit, das ich an der Stelle jetzt einfach mal direkt zitiere. Er schreibt nämlich: Deshalb leben wir heute mit dem schizophrenen Gefühl, dass die künstliche Intelligenz alles um uns herum verändert und gleichzeitig alles bleibt, wie es ist. Wir sind auf dem Weg in eine seltsame neue Welt, in der Maschinen die Witze erzählen und die Bilder malen und die Geschichten erfinden und die Menschen weiter das Auto fahren und den Nagel in die Wand schlagen und das Klo putzen müssen. Das fand ich irgendwie eine sehr, sehr, sehr schöne Gegenwartsdiagnose. Trotzdem für Leute in dem Content-Creator-Bereich ist es ja schon auch eine sehr beängstigende Diagnose, auch weil es ja den Kernbereich ihrer Arbeit betrifft. Vor dem Hintergrund vielleicht jetzt mal, wie bereitet man Studierende auf eine solche Welt vor, in denen vielleicht dann eben diese reine Textgenese oder das, was ursprünglich so Content-Creator ausgezeichnet hat, vielleicht so, also derart entwertet wird? Was sind andere Skills, wenn wir jetzt mal ganz konkrete Skills benennen wollen?
Welche Fähigkeiten brauchen wir da zukünftig? Wir brauchen einfach auch so ein Out-of-the-Box-Denken. Ne? Also kreativer, fantasievoller an Fragestellungen, an Problemlagen rangehen. Kreativität, Neugierde, Interdisziplinarität, ja? Also auch das über den eigenen Tellerrand des eigenen Fachgebietes hinausblicken, wird hilfreich sein. Das heißt, wir werden, um jetzt mal konkret auch auf die Hochschullandschaft und das, was wir hier so machen und wofür wir so ausbilden, zu blicken. Wir werden natürlich noch stärker wegkommen müssen vom klassischen Vorlesungssystem, ja, dass vorne einer steht, etwas erzählt und alle anderen nehmen es auf, hin zu wir machen miteinander, wir reden miteinander, wir brainstormen, wir versuchen Dinge, wir testen. Und das geht natürlich nur, wenn wir erstmal ein klares Verständnis dafür generieren, was ist generative KI, wie arbeitet sie? Das ist mal so die Basis, ohne die ich natürlich generell gar nicht auskomme. Ich muss verstehen, was tut die Maschine da? Dann im nächsten Schritt sollte ich mir natürlich Gedanken darüber machen, was kennzeichnet einen guten Prompt, ein gutes Prompting? Wie interagiere ich auch mit der Maschine? Es ist ja nicht nur, ich gebe einen Prompt ein, dann kommt was raus, dann gucke ich mir das an und bin zufrieden oder nicht, sondern ich trete ja auch in einen Dialog mit dem jeweiligen Tool. Also diese Art des Promptens oder was da gefordert ist, um einen guten Output zu generieren, das müssen wir natürlich auch vermitteln. Wir müssen vermitteln, welche Tools für welche Aufgabenstellung sinnvoll sind. Nebenbei, ich bin jetzt in Vorbereitung des Podcasts, habe natürlich auch ein bisschen recherchiert und bin da auf eine ganz interessante Website gestoßen, die eben so KI-Tools sammelt. Also wie so ein Hub für KI-Tools. Sehr interessant, wo ich dann eben auch strukturiert gucken kann, so ich habe dieses Problem, möchte jene Lösung haben, welches Tool ist überhaupt geeignet? Da kriege ich dort schon mal eine Hilfestellung. Ich sage es mal ein bisschen salopp, wie so eine Art Suchmaschine für KI-Tools eigentlich so ein bisschen. Also auch das müssen wir natürlich vermitteln. Welches Tool ist denn überhaupt geeignet für meine Fragestellung, für mein Problem? Und dann natürlich, das ist ja alles noch die Eingabe- und die Vorüberlegungsseite. Da müssen wir natürlich auch gucken, wie können wir Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln, um den Output zu bewerten, also Bewertung, Qualitätsmanagement. Das, was Daniel vorhin auch schon ansprach mit dem Workflow, ja, also wie passt sich das Ergebnis der KI in meine strategische Gesamtüberlegung ein, in mein Narrativ, in meine Story, die ich erzählen möchte, ja durchaus auch über unterschiedliche Medien hinweg, also das crossmediale Denken muss da natürlich auch mitschwingen bei dem, was wir da unseren Studierenden da letztlich mit auf den Weg geben müssen. Und ich klammere jetzt mal so ein bisschen den Part aus, dass die KI natürlich auch bei der Leistungserbringung bei Hochschulen heutzutage ein größeres Problem darstellt. Vielleicht kommen wir da am Schluss mal kurz drauf zu sprechen. Aber es geht uns ja hier insbesondere darum, erstmal herauszuarbeiten, zu filtern, was müssen eigentlich Absolvierende, die im Bereich Marketing und Kommunikation tätig sein möchten in Zukunft, was müssen die für Skills mitbringen?
Wäre wahrscheinlich nochmal ein eigener Podcast, die Frage, wie Hochschulen auch mit generativer KI bei Abgaben von Leistungen umgehen. Dazu kann man aber auch schon bei uns in der Reihe einige Folgen anhören, die wir da zu dem Thema gemacht haben, nämlich KI im Hochschulkontext. Gerne auch nochmal in den Feed von dem Podcast schauen und durchscrollen. Vielleicht als abschließende Frage, Daniel, auch nochmal an dich. Wie wird das Angebot von der Hochschule vielleicht so in 10 Jahren aussehen, das sich an Medienschaffende dann letztlich richtet? Wie glaubst du, klar, sehr prognostisch gefragt, aber wie glaubst du, hat sich die KI bis dahin entwickelt und welche Skills werden auch dann noch von Belang sein?
Ja, das ist natürlich ein sehr großer Blick ins Wasserglas einerseits. Andererseits können wir jetzt schon mal so ein bisschen schauen, wie auch vergangene Entwicklungen und Empfindungen sich entwickelt haben, Thema Internet oder Buchdruck. Schon mal jetzt sehen, dass wir von einer Spezialisierung, die wir in den letzten 10 Jahren hatten, in vielen Hochschulen, nicht nur in Deutschland, haben, hin zu einer jetzt eher kontextuellen, hybriden Lernsituation, kann man sagen. Hochschulen müssen hybride Lernräume schaffen zwischen Strategie, Technik und Verantwortung. Wir brauchen Curricula, die KI nicht nur als Werkzeug, sondern als Gestaltungsprinzip thematisieren. Und zwar quer durch das Management, durch Marketing und Medien, unabhängig jetzt vom Studiengang. Das bedeutet auch, der Markus hat es gerade angesprochen, überlegen neue Prüfungsformate, neue Projektmodule. Es wird, wir haben schon so ein paar Stichworte genannt, die immer wieder vorkommen, interdisziplinär, kontextuell, systemisch. Da werden wir Teams bilden, da werden wir Inhalte schaffen müssen. Wir werden viel interdisziplinärer, glaube ich, Angebote schaffen müssen, gerade im Hochschulbereich. Wir werden Kooperationen mit der Industrie nach wie vor brauchen, die sich aber auch bis dahin eben verändern wird. Das heißt, die Industrie wird auch Fragen stellen wieder an die Hochschulen hinein, ob sie diese und jene neuen Berufe auch systematisch abdecken und auch ausbilden können. Nur so kann Hochschule relevant bleiben. Das heißt, Hochschule ist in diesem ganzen Kontext mitgehangen, mitgefangen, könnte man sagen. Wir werden uns alle da sowohl inhaltlich, methodisch von der Prüfungssituation, aber eben auch von dem Angebot der Fächer und des ganzen Themas Kontext, interdisziplinäre Aufgaben, interdisziplinäre Prüfungen vielleicht verändern müssen. Das ist ganz klar. Also wir haben jetzt sozusagen ein Weg vom Fachspezifischen, das wird bleiben, in bestimmten Situationen auf jeden Fall, in bestimmten Berufsfeldern, aber die Aufgaben werden definitiv kontextueller und ich glaube, da werden wir uns alle in allen Bereichen von der Methode bis zur Prüfung bis zum Berufsbild neu aufstellen müssen.
Ich glaube, auch ein Bereich, der auch wichtiger werden wird, ist die Frage der Quellen und auch Output-Kritik. Also, dass man mehr zu einer Kontrollinstanz des Outputs auch wird als zum eigentlichen Handwerker, wie man vielleicht früher war, wenn man jetzt an die Erstellung von Texten oder auch Bildmedien denkt.
Qualität des Outputs, ja, das ist natürlich eine kritische Fähigkeit, die wir letztlich auch vermitteln müssen, ne? Also Faktenchecken, Medienkompetenz generell. Ich meine, das ist aber auch etwas, was im Vorfeld der universitären Ausbildung schon ansetzen muss, in der Schule spätestens, muss hier bereits angesetzt werden, um eben eine Medienkompetenz hinzubekommen im Sinne von, ich weiß, wie die KI arbeitet, ich verstehe, dass sie halluzinieren kann. Das heißt, ich kann nicht alles für bare Münze nehmen, was da rauskommt. Und ich habe immer die Verpflichtung, selbst zu prüfen, zu checken, zu klären, ob das Ergebnis der Wirklichkeit gerecht wird oder nicht. Das ist selbstverständlich eine Fähigkeit, die wir noch stärker in den Mittelpunkt rücken müssen, als wir es eh schon tun.
Gibt es noch so einen abschließenden Gedanken, den ihr unseren HörerInnen hier bei ISM Perspectives On auf den Weg geben wollt, im Zusammenhang jetzt mit den Entwicklungen rund um KI aktuell?
Ja, wir wollen noch ein bisschen positiven Ausblick auch am Schluss bringen. Wir sind ziemlich davon überzeugt, KI ersetzt nicht die Kreativität, aber sie verschiebt sie. Und wer in Zukunft bestehen will, muss nicht nur Neues anwenden, sondern eben auch einordnen, verantworten, ja, und auch weiterdenken können.
Das klingt alles ganz und gar nicht so, als würde uns die KI in absehbarer Zukunft die Arbeit komplett abnehmen können. Professor Dr. Markus Simon und Daniel Kafif waren das hier im Podcast ISM Perspectives On. Ich sprach mit ihnen über die Potenziale und disruptiven Effekte von generativer KI auf Branchen der Medienproduktion im Speziellen. Vielen Dank für das spannende Gespräch euch beiden. Die nächste Folge wird voraussichtlich Anfang Juli erscheinen. Schaut einfach regelmäßig bei den Social-Media-Kanälen der ISM vorbei. Dort werden wir rechtzeitig drauf aufmerksam machen. Bis dahin einen schönen Start in den Sommer und bis bald. Ciao.
Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für alle Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.